Deutschlandfunk. Länderzeit.
Willkommen zur Länderzeit am Mittwochvormittag, zu der Sie Michael Röhl begrüßt. 30%, so hoch bzw. niedrig ist der Frauenanteil im Durchschnitt in den deutschen Parlamenten. Damit nimmt Deutschland gerade mal, so ist zu lesen, Platz 47 im weltweiten Vergleich ein. Schaut man ein wenig genauer hin, dann sieht man, dass der Frauenanteil von Bundes zu Bundesland durchaus unterschiedlich ist und der Anteil der Frauen, die sich auf kommunaler Ebene politisch engagieren, noch einmal klar unter dem Bundesdurchschnitt liegt. Vor allem, wenn es darum geht, als Bürgermeisterin oder auch als Landrätin Karriere zu machen, haben Frauen meist das Nachsehen. Hier liegt der Anteil unter 10%. Ob als Abgeordnete oder in politischen Machtpositionen, insgesamt stagniert die Zahl der Frauen in der Politik. Teilweise geht sie sogar zurück. Wie aber kann das geändert werden? Ist der Weg, für den sich der Brandenburgische Landtag Ende Januar entschieden hat, der richtige? Dort hat man ein Paritätsgesetz verabschiedet, das eine verbindliche Frauenquote für die Landeslisten vorsieht. Ein Gesetz, das Mitte 2020 in Kraft tritt, also noch nicht für die Landtagswahl im September gilt, das auch rechtlich sehr umstritten ist und zugleich in vielen anderen Stadt- und Landesparlamenten für Diskussionen sorgt, bis hin zum Deutschen Bundestag. Brandenburg macht's vor, das Für und Wider einer Frauenquote in der Politik, unser Thema heute in der Länderzeit. Und Sie können kostenfrei anrufen, mitdiskutieren. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine Mail, am besten auch mit Ihrer Telefonnummer, denn dann haben wir eine Chance, Sie zurückzurufen. Länderzeit@deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen in Leipzig im Studio ist Monika von der Lippe, die Gleichstellungsbeauftragte des Landes Brandenburg. Frau von der Lippe, guten Morgen.
Guten Morgen.
Aus Berlin zugeschaltet Nicole Bauer, sie ist Bundestagsabgeordnete und frauenpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion. Frau Bauer, guten Morgen.
Guten Morgen.
Und ebenfalls in Berlin ist Stefanie Lohaus. Sie ist Publizistin und Leiterin Kommunikation bei der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft in Berlin. Frau Lohaus, guten Morgen.
Guten Morgen.
Und in Hannover im Studio ist Mareike Wulff. Sie ist die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag. Und sie ist zudem die bildungs- und frauenpolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Frau Wulff, auch Ihnen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Natürlich haben wir auch versucht, einen männlichen Diskussionsgast für diese Runde zu gewinnen, was uns leider nicht gelungen ist, Frau von der Lippe. Nun kann das Zufall sein, es kann ein voller Terminkalender sein. Oder ist es doch eher so, dass das Thema Frauen und Frauenquote eher ein Thema ist, wo die Männer vielleicht ein bisschen in politische Deckung gehen?
Ja, das kann ich nicht so pauschal beantworten.
Welche Erfahrungen haben Sie denn in Brandenburg gemacht?
Also das kann ich nicht so pauschal sagen, dass die Männer dazu gar nichts zu sagen hätten. Also im Gegenteil, gerade von der kommunalen Ebene kriege ich sehr viele Anfragen von Männern, die in Parteien aktiv sind und die also händeringend versuchen, auch Frauen zu gewinnen, die kandidieren möchten, die sich wirklich auch Gedanken machen, wie sie denn Frauen gewinnen können. Also da, glaube ich, überwiegt schon das Interesse auch der Männer. Jetzt muss ich sagen, in der Landtagsdebatte hatten wir ein gemischtes Bild. Das ist natürlich auch davon abhängig, wer jeweils in den Ausschüssen zuständig ist. Das Wahlrecht wird ja üblicherweise im Innenausschuss verhandelt und dort ist der Männeranteil ja traditionell sehr hoch.
Frau Wulff, wie erleben Sie es im Niedersächsischen Landtag? Stefan Weil, der Ministerpräsident, hat sich zumindest nach französischem Vorbild ausgesprochen für ein mögliches Paritätsgesetz. Sind die Frauen eher unter sich oder ist es doch ein Thema, das Männer und Frauen gleichermaßen angeht?
Also es bewegt auf jeden Fall Männer und Frauen gleichermaßen. Das muss ich schon sagen, zum Teil mit sehr unterschiedlichen Einschätzungen der Thematik. Aber ich glaube, und das sehe ich sehr positiv an dieser Debatte, wenn man das anspricht, das Parité-Gesetz oder das Thema Parité, ist mittlerweile das Anliegen an sich Konsens. Also sowohl bei Männern als auch bei Frauen zu sagen, natürlich wollen wir eine paritätische Besetzung und das ist ein wichtiges gesellschaftliches Anliegen, das stellt niemand mehr in Frage.
Und wie sehen das die Männer, wenn man noch mal ein bisschen genauer hinschaut? Denn das bedeutet ja schon, Frau Wulff, dass der ein oder andere vielleicht ein Fragezeichen auch hinter seine politische Karriere machen muss.
Genau, das ist natürlich die Thematik, die dann auch viele bewegt, ne? Wo man sich fragt, wie betrifft mich das persönlich oder könnte mich das persönlich oder mein Mandat betreffen, für das ich lange und hart eben gekämpft habe. Und von daher, glaube ich, müssen wir uns genau diesen Fragen eben auch stellen und gute Antworten darauf finden. Und einige werden wir ja heute im Laufe der Sendung noch besprechen, thematisieren, welche Antworten wir da als Parteien und als Politiker parat haben.
Frau Bauer, auf Bundestagsebene kommt zumindest auch der Hinweis auch an ein entsprechender Bericht auch darüber, dass es eine überparteiliche Frauenrunde gibt, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Andrea Nahles, Claudia Roth haben sich auch zum Thema Frauenquote geäußert. Ein Thema, das Männer und Frauen gemeinsam im Bundestag auch angeht, betrifft, oder diskutieren tatsächlich die Frauen eher unter sich noch das Thema?
Ja, nun gut, ich würde es ein bisschen anders aufrollen. Wir haben tatsächlich im Deutschen Bundestag erstmalig nach einer gewissen Pause wieder eine interfraktionelle Frauengruppe, die sich mit dem Anliegen beschäftigt, wie die Politik einfach attraktiver wird für mehr Frauen. Wir als FDP, und das ist ja kein Geheimnis, wir sehen das nicht so als den richtigen Weg an, Parität oder eine Quote zu verordnen, sondern aus unserer Sicht muss Vielfalt gelebt werden. Überhaupt Vielfalt anzustreben, sehen wir, und das sehe auch ganz besonders ich, als richtig und wichtig an und auch als klug im Endeffekt, weil Vielfalt uns ja eigentlich als Parteien, aber auch in der Politik, in unserem Wirken, in der Wirtschaft, aber auch in der Behörde nur erfolgreicher, innovativer und agiler machen kann. Deshalb ist da die Haltung auf jeden Fall so, dass wir gleichermaßen, also Männer und Frauen, versuchen müssen, dass wir möglichst vielfältig uns aufstellen. Und das bedeutet sicherlich in der einen Weise Männer und Frauen, aber das geht umfasst auch noch viel, viel mehr.
Nun habe ich Frau Wulff eben so verstanden, Frau Bauer, dass sie sagt, Parität, das ist im Prinzip Konsens. Also, dass Männer und Frauen in den Parlamenten gleichermaßen auch vertreten sind. Würden Sie da ein Fragezeichen hintermachen oder sagen Sie, das sehen wir in der FDP im Bundestag genauso? Der Weg, darüber müssen wir dann entsprechend streiten und diskutieren.
Ich würde es ein bisschen so formulieren, dass wir mehr Frauen in den Parlamenten haben wollen. Das sehen wir, glaube ich, parteiübergreifend gleich.
Aber es muss nicht 50-50 sein aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, 50-50 ist zu einem gegebenen Zeitpunkt, wenn ich mir die Parteizusammensetzung betrachte, einfach nicht erreichbar. Nicht, wenn man sagt, es ist ein gesunder Wachstum und es kommt von unten, es wird praktisch von der Partei heraus gelebt. Ein Ziel auf lange Sicht und wirklich lange Sicht kann es sein. Und Schweden hat sich ja auch als Ziel gesetzt und die sind ja nahe dran, das Ziel zu erreichen, ganz ohne Quote und Parität.
Frau Lohaus, lassen wir vielleicht mal uns schauen auf die derzeitige aktuelle Situation. Ich habe eben zu Beginn der Sendung gesagt, das ist durchaus in den Bundesländern unterschiedlich, sieht auf kommunaler Ebene noch mal ein bisschen anders aus. Wie bewerten Sie denn die aktuelle Situation, den Frauenanteil in den Parlamenten, aber auch vielleicht auch den Frauenanteil in bestimmten Machtpositionen auf allen Ebenen?
Naja, es ist ganz deutlich zu erkennen, dass Frauen eben unterrepräsentiert sind. Also wir hatten ja gerade die Feierlichkeiten zu 100 Jahre Frauenwahlrecht begangen und wir müssen uns vergegenwärtigen, dass noch nie in einem deutschen Parlament Frauen und Männer, meine Güte, paritätisch vertreten waren. Da spielt meine Erkältung gerade rein, Entschuldigung.
Kein Problem.
Genau, Frauen und Männer paritätisch vertreten waren. Es ist so, dass in den Landesparlamenten eine große Spannbreite herrscht, also von Thüringen mit einem Frauenanteil von 40% ungefähr bis runter Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, die nur einen Frauenanteil von 25% im Landesparlament vertreten haben. Und es ist ganz klar, dass hier was getan werden muss, ne? Und ich glaube, man muss auch unterscheiden, wenn wir jetzt davon sprechen, wie sieht der Frauenanteil in den Parteien auch aus. Auch da gibt es keine Partei, in der Frauen und Männer paritätisch sozusagen Mitglieder sind. Gleichzeitig, wenn wir jetzt eben vom Bundestag sprechen, da geht es ja insgesamt nur um 600, 700 Abgeordnete. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass die Parteien nicht in der Lage sind, zum Beispiel Listen paritätisch zu besetzen, dass sie da Personalmangel haben. Ich glaube, da müssen wir auch noch mal stark unterscheiden im Vergleich zu Kommunalpolitik, wo es ja tatsächlich auch um Ehrenamt geht und wo ich wirklich denke, dass da auch Nachwuchsprobleme herrschen, die auch noch mal anders angegangen werden müssen. Aber für die Landesparlamente und für den Bundestag halte ich das für ein Scheinargument.
Nun könnte man, Frau Lohaus, ja ein paar Namen nennen und sagen, ist das wirklich so mit dem Unterrepräsentiertsein? Wir haben eine Bundeskanzlerin, die beiden großen Volksparteien werden von einer Parteivorsitzenden geleitet und das ließe sich sicherlich auch noch auf viele andere Ämter auch noch herunterdeklinieren. Wo sehen Sie diese Unterrepräsentanz?
Naja, eben vor allem auf der Ebene der Abgeordneten, aber natürlich auch in den führenden Positionen. Also zum Beispiel haben wir auch bei den Landesministerinnen zu wenige Frauen oder also überall im Endeffekt. Frau Merkel hat das ja so schön beschrieben mit dem Satz, eine Kanzlerin macht noch keinen Sommer. Also die Tatsache, dass es zwar eine Generation gibt, die tatsächlich mit einer Bundeskanzlerin aufgewachsen ist, das ist wichtig, das hat auch eine starke Symbolkraft, aber das bedeutet eben nicht, dass es so weitergeht oder dass sich die strukturellen Probleme in irgendeiner Hinsicht gelöst hätten.
Nun scheint es ja besonders tragisch in Anführungszeichen aus Frauensicht oder im Sinne auch einer Gleichberechtigung und einer Parität auf kommunaler Ebene auszusehen. Unter 10%, was dort zum Beispiel auch die Bürgermeisterinnen betrifft, die hauptberuflich ihr Amt ausüben. Bei den Landrätinnen sieht es ähnlich schwierig aus. Die Zahlen aus Bayern, ich glaube es gibt 71 Landkreise, gerade mal 5 Frauen sind dort Landrätin. Ist es auf kommunaler Ebene nochmal besonders schwierig?
Auf jeden Fall. Also die Problematik, die wir ja haben, die sich dann im Endeffekt auch bis oben durchzieht, ist, dass politische Karrieren in der Regel mit dem politischen Engagement in Parteien und auf kommunaler Ebene beginnen. Und hier wir eben tatsächlich auch eine Struktur haben, die zum Beispiel sehr familienunfreundlich ist, die durch Rituale und Formen geprägt ist, die Frauen vielleicht eher abschrecken. Und dann haben wir eben das große Problem der Nominierung. Also wir sprechen auch von einem Nadelöhr der Nominierung, also das auch immer dann zum Tragen kommt, auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen, wenn es eben um die Vergabe machtvoller Positionen geht. Da wirken dann eben Netzwerke oder bestimmte Muster in unseren Köpfen, wer ist ein geeigneter Kandidat oder eigene geeignete Kandidatin, die man ja vielleicht auch mit sexistischen Stereotypen beschreiben kann, also dass Frauen eben als weniger geeignet wahrgenommen werden. Dann haben Frauen eben häufig das Problem, dass sie weniger Zeit haben und weniger Ressourcen haben, um sich vor Ort bekannt zu machen und Netzwerke zu knüpfen. Dann haben wir noch das Phänomen des sogenannten Amtsbonus, also dass in Parteien keine Kampfkandidatur gegenüber bewährten Amtsträgern anzustreben ist. Und diese Amtsträger sind eben nun mal historisch bedingt auch männlich. Und so passiert es eben häufig, dass Frauen gar nicht erst die Chance bekommen, nominiert zu werden.
Also Sie haben schon einige Gründe auch genannt, warum das derzeit sich so darstellt, wie es sich darstellt. Nun haben wir Frau von der Lippe gehört, zumindest von Frau Bauer und der FDP im Bundestag. Also 50%, das ist erstmal gar nicht das Ziel. Wie sehen Sie das als Gleichstellungsbeauftragte? Muss das Ziel sein, zu sagen, okay, wir stellen 50% der Bevölkerung, also wollen wir auch zu 50% repräsentiert sein in den Parlamenten zum Beispiel und auch vielleicht in den politischen Machtpositionen?
Also ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und würde noch mal gucken, in welcher Situation wir uns gerade befinden. Wir feiern ja in diesem Jahr auch das große Jubiläum 100 Jahre Frauenwahlrecht. Und wenn man sich dann zurückerinnert und guckt, wie damals die Verhältnisse waren, muss man ja sagen, dass die Frauenrechte einem nicht in den Schoß fallen, sondern dass die blutig erkämpft wurden, dass da Leute ihr Leben gelassen haben, dafür überhaupt das Wahlrecht für Frauen, das Aktive wie das Passive, überhaupt zu erreichen. Und vor diesem Hintergrund, wenn man sich anguckt, dass jetzt 100 Jahre es eigentlich nicht dafür gereicht haben, die Frauen auch nur annähernd repräsentativ vertreten zu haben in den Parlamenten, dann muss man sich schon die Frage stellen, woran liegt das und ist es vielleicht an der Zeit, auch tatsächlich da noch etwas zu unternehmen? Und ich möchte Ihnen zwei Gründe nennen, warum ich denke, dass es absolut notwendig ist, dass wir handeln und dass wir uns auch die gesetzliche Grundlage angucken. Das eine ist natürlich die Gleichstellung der Geschlechter. Und da haben wir auch keinen Spielraum. Wir haben das Grundgesetz, wir haben aber auch zum Beispiel die Brandenburgische Landesverfassung, die ganz deutlich sagt, dass, wenn wir eine Unterrepräsentanz von Frauen feststellen, dass wir dann mit wirksamen Maßnahmen handeln müssen. Die Politik ist verpflichtet, dort etwas sich zu überlegen und möglicherweise auch gesetzliche Veränderungen vorzunehmen. Denn es geht hier nicht um irgendwas, sondern es geht hier um die Mitbestimmung in den Parlamenten. Es geht um die Politik, die unser Zusammenleben, unsere grundlegenden gesellschaftlichen Zusammenhänge reguliert. Und da ist es notwendig, dass eben auch Frauen gleichermaßen mitbestimmen können. Der zweite Grund ist das, was vorhin schon angesprochen wurde, die Vielfalt in den Parlamenten. Denn das weiß die Wirtschaft schon lange. Gemischte Teams arbeiten einfach besser. Man hat mehr Ideen, man hat unterschiedliche Sichtweisen, man kommt vielleicht noch auf andere Lösungsideen, man hat andere Vorschläge vielleicht noch. Die Debatte wird lebendiger und das bringt natürlich unsere Gesellschaft dann wahrscheinlich auch positiv voran. Und wenn man sich überlegt, dass man jetzt versucht, mehr Frauen zu gewinnen, das heißt, wenn man guckt, was brauchen Frauen, liegt es vielleicht an der Kinderbetreuung oder liegt es am fehlenden Wickeltisch oder an den Sitzungszeiten, dann sind das natürlich nicht nur Frauen, die davon profitieren werden, sondern genauso auch alleinerziehende Männer oder zum Beispiel Menschen mit Behinderungen oder. Sodass ich also davon ausgehe, dass man mit einer Frauenquote auch die Vielfalt in den Parlamenten erhöht. Dass man also nicht nur die Frauen dann gewinnt, die ein jetzt traditionell männliches Politikermodell imitieren können, sondern dass man auch andere Menschen gewinnt, die Sorgeverantwortung zum Beispiel haben, die sich um Kinder kümmern oder um ältere Leute.
Frau von der Lippe.
Dann muss man noch bedenken, lassen Sie mir einen Satz noch sagen, dass Frauen in anderen Lebenszusammenhängen sind. Ne? Also sie sind häufiger von Armut betroffen, sie sind häufiger von Gewalt betroffen, sie sind eben häufiger auch alleinerziehend, sodass man über eine Frauenquote einfach eine größere Chance hat, auch einen breiteren Bevölkerungskreis in den Parlamenten zu haben, die dann über die Gesetze für uns alle bestimmen.
Sie müssen mir nachher noch die Frage beantworten, ob Sie wirklich für 50-50 sind in den Parlamenten. Das machen wir gleich, die haben Sie jetzt nicht beantwortet.
Ja, okay.
Aber ich würde gerne Frau Lösener zu Wort kommen lassen, die unterwegs ist und die sich gemeldet hat zu unserem Thema heute Morgen. Frau Lösener.
Ja.
Hallo, grüße Sie. Was ist Ihre Meinung?
Ja, ich habe ja gerade schon geschrieben. Also eigentlich ist das immer die Entscheidung natürlich der Frau und des Mannes, ob die Frau arbeiten geht. Aber ich finde es unmöglich, wenn man sagt, es müssen so und so viele Frauen im Parlament sein, weil es muss auf die Qualität des Abgeordneten oder der Abgeordneten ankommen und nicht auf das Geschlecht. Das ist ja auch sexistisch, andersrum sozusagen. Und das andere, was geschrieben hatte, dass eben die Kinder ein Recht haben, dass die Mutter sich auch kümmert um die Kinder. Es ist leider so, dass die Frauen arbeiten müssen aus finanziellen Gründen. Aber es ist ein absoluter Luxus, wenn die Frau zu Hause bleiben kann.
Frau Lösener, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, und davon können wir natürlich ausgehen, dass Männer und Frauen gleichermaßen auch politisch begabt sind, die Geschicke unseres Landes auf den richtigen Weg zu bringen. Was sagen Sie denn dann? Gehören Männer und Frauen gleichermaßen in die Parlamente und in Machtpositionen?
Ja, natürlich. Das wäre schön. Natürlich wäre 50-50 schön. Aber man kann das eben nicht nach dem Geschlecht aussuchen, sondern man muss eben gucken, haben die Qualität, haben die Zeit dazu, sind die Voraussetzungen da?
Also das heißt, wenn Qualität und Voraussetzungen da sind, dann wären Sie schon für eine 50-50-Lösung. So verstehe ich Sie.
Ja,
okay. Dann gebe ich das jetzt gerne nochmal in die Runde weiter. Frau von der Lippe, jetzt brauche ich die Zahl. Also wollen Sie und treten Sie auch dafür ein, zu sagen, dann müssen wir auch paritätisch tatsächlich auch besetzt sein in den Parlamenten in Deutschland?
Na, ich denke schon, dass das Ziel sein sollte. Und wenn man sich jetzt anguckt, wer soll denn da in den Parlamenten sitzen, da teile ich voll und ganz die Einschätzung der Anruferin. Natürlich muss es um Qualität gehen. Und ich glaube, das ist auch ein Argument dafür, dass wir mehr Frauen in die Parlamente befördern wollen. Denn die Mädchen machen die besseren Schulabschlüsse, die Frauen machen super Studienabschlüsse. Sie sind in Bürgerinitiativen vielfältig unterwegs, Elternvertreterin und. Nur in den Parteien scheinen sie nicht zum Zuge zu kommen. Und da ist ja irgendwas, stimmt da nicht. Und
genau.
Da ist es eben schade für uns als Gesellschaft, dass wir uns diese politischen Kompetenzen der Frauen da vergeben.
Frau Wulff, wir werden nach den Nachrichten weiter diskutieren, aber 30 Sekunden haben Sie noch. Sehen Sie das genauso? Qualität ist am Ende alle kein Problem? Müssen wir darüber gar nicht reden?
Wir haben viele qualifizierte Frauen. Worüber wir reden müssen, ist über die Rekrutierungswege in die Politik hinein und wie man die Qualifikationen erwirbt. Und da sieht man ja, da hat Frau Luhaus gerade schon ein paar Stichworte gegeben über Kommunalpolitik. Häufig, da werden die ersten politischen Erfahrungen gesammelt. Und zwar genau in der Zeit, wenn Frauen häufig wegen Vereinbarkeit von Beruf und Familie eben nicht für ein politisches Ehrenamt zur Verfügung stehen.
Wir werden nach den Nachrichten weiter darüber reden, über Rekrutierungswege, Nadelöhr der Nominierung habe ich mir aufgeschrieben als Stichwort. Also da müssen wir auch drüber sprechen. 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie mitdiskutieren wollen. Und Sie können uns auch gerne eine Mail schreiben. Und zwar an länderzeit@deutschlandfunk.de. Und wir melden uns zurück mit der Länderzeit nach den Nachrichten. Zweite halbe Stunde der Sendung Länderzeit am Mittwochvormittag. Brandenburg macht's vor, das Für und Wider einer Frauenquote in der Politik. Das ist unser Thema heute Morgen. Ende Januar hat der Brandenburgische Landtag entschieden, dass es eine verbindliche Frauenquote für die Landeslisten im Bundesland geben soll. Macht das Sinn? Rechtlich umstritten jedenfalls ist es weiterhin. Und die Frage ist, was ist Ihre Meinung dazu? Muss der Frauenanteil in der Politik gesteigert werden? Brauchen wir mehr kompetente Frauen? Und wie kann man dieses Ziel erreichen? 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine Mail an länderzeit@deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen, Nicole Bauer, sie ist frauenpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion im Bundestag, Monika von der Lippe, die Gleichstellungsbeauftragte des Landes Brandenburg, Stefanie Lohaus, sie ist Publizistin und Leiterin auch der Kommunikation bei der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft in Berlin, und Mareike Wulff, frauen- und bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion in Niedersachsen. Und am Telefon ist Stefanie Bach. Frau Bach, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich lese, dass Sie selber zumindest auf kommunalpolitischer Ebene auch eigene persönliche Erfahrungen in der Politik machen und gesammelt haben. Erzählen Sie.
Ja, das ist ganz interessant. Also ich habe mich vor 2-3 Jahren entschieden, mich zu engagieren, seitdem wir auch in dem Ort wohnen. Und bin jetzt tatsächlich für die Kommunalwahlen auch auf Platz 3 für den Ortsbeirat auf die Liste gesetzt worden für die CDU. Das ist ja auch ganz schön, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Aber ich merke schon auch, dass es auch auf kommunaler Ebene oder vielleicht insbesondere auf kommunaler Ebene auch noch so ein, ich will es mal überspitzt sagen, so ein alte weiße Mann-Problematik gibt. Also man wird nicht immer, obwohl ich Mitte 30 bin und gestanden im Berufsleben, nicht immer so ganz für voll genommen, will ich mal sagen. Und es gibt auch viele, insbesondere Männer, die auch noch an ihren Posten kleben. Also die sind teilweise 75 und wollen aber unbedingt nochmal kandidieren und möchten da auch ihre Plätze nicht räumen und sagen, ja, ich mache das doch jetzt schon seit 40 Jahren, ihr könnt mich doch jetzt nicht hier quasi rauswerfen, die also auch keine Notwendigkeit sehen für einen Generationenwechsel. Mhm.
Frau Bach, die Leitung ist nicht ganz so gut, aber ich möchte trotzdem nochmal nachfragen, denn wenn man sich auf diese Sendung vorbereitet, dann stößt man auf Sätze wie, der Weg zur Bewerbung für das politische Amt ist weiter, ist steiniger für Frauen als für Männer. Frauen haben es wesentlich schwerer, auch akzeptiert zu werden, aufgestellt, ausgewählt zu werden. Also das würden Sie sagen, das ist schon auch eine Erfahrung, die Sie vor Ort machen, dass Männer da durchaus ihre Netzwerke immer noch spielen lassen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich hatte es jetzt nicht besonders schwer, muss ich dazu sagen. Ich wurde angesprochen, ob ich es machen will. Das war schön, aber es gibt auch immer noch die alte Herrenriege sozusagen, und das ist schade.
Nun reden wir ja heute über die Frauenquote. Würden Sie sagen, ganz klar, wir brauchen diese Quote, und zwar auf allen Ebenen auch und auf allen Ebenen auch in den Parlamenten, damit vielleicht diese Netzwerke, diese männlichen auch durchbrochen werden?
Nein, also ich glaube, dass es da andere Lösungen geben muss, dass man es den Frauen vielleicht einfacher machen muss, dass es Frauen gibt, die sich gegenseitig unterstützen, das gibt es ja auch, Männer gibt, die Frauen unterstützen. Aber ich glaube, die Quote ist einfach, das sagte eben auch eine ihrer Gäste, einfach aufgrund der Umstände, glaube ich, nicht so richtig machbar, weil Frauen eben häufig auch noch vor anderen Herausforderungen stehen und sich da vielleicht auch Stichwort Familie da vielleicht auch gar nicht so sehr bereit erklären möchten.
Vielleicht haben Frau Bach ja die Männer Lust, einen Teil dieser Herausforderung zu übernehmen, was Familie betrifft.
Ja, das erlebe ich in meinem Umfeld, dass das so ist. Gott sei Dank, aber es ist auch nicht immer so. Ich glaube, okay. Da gibt es auch noch viel zu tun.
Frau Bach, herzlichen Dank für Ihre Erfahrungen, die Sie uns geschildert haben. Und ich gehe ganz kurz nochmal mit diesem Stichwort Nadelöhr oder steiniger Weg, gebe das nochmal weiter. Vielleicht, Frau Brauer, auch nochmal für Sie Ihre Erfahrungen. Bayern, FDP, Bundestagskandidatin erstmal und dann auch Abgeordnete heute. Ein steiniger Weg, ein Weg, der weiter ist als für den einen oder anderen Mann.
Ja, ich muss schon sagen, so ein Weg in ein Mandat ist nicht immer leicht und man muss schon einen gewissen Mut aufweisen, muss auch gewisserweise unabhängig sein und gut vernetzt. Das setzt das voraus. Und was uns die Männer auf jeden Fall voraus sind, dass die so richtige Seilschaften haben. Die helfen zusammen und die halten zusammen, egal was kommt. Das fehlt aktuell und das hat auch die Anruferin gesagt. Wir haben aktuell bei dem Thema Frauen oder Männer insgesamt, dass Männer und Frauen gleichermaßen solche Seilschaften gründen, da haben wir noch Potenzial, ganz viel Potenzial nach oben. Das ist eben bislang noch nicht so. Ich glaube aber, dass das der Erfolg der Zukunft ausmachen kann, denn auch unsere Politik muss moderner werden. Und dann wird es ganz schnell in unserer Politik, werden wir auf Dinge stoßen wie Lösungsorientierung, Kreativität oder emotionale Intelligenz. Und ich bin davon überzeugt, dass das vor allem in gemischten Teams einfach viel, viel mehr sich niederschlägt. Da tragen sicherlich, bringen da die Frauen einen gewissen Mehrwert rein, aber auch junge Männer. Ich glaube, wenn wir da möglichst vielseitig unterwegs sind, dann macht es uns definitiv langfristig, das habe ich ja eingangs schon gesagt, vielfältiger, innovativer und agiler. Und das sollte auch der Anspruch an unsere Politik sein. Wir sind ja nicht irgendein Land, sondern wir sind ja doch eines der Länder in Europa, die eine gewisse Vorbildsfunktion haben.
Aber Frau Bauer, gerne.
Genau, Sie haben mich ja auch gefragt, weil ich aus Bayern komme. Und als Sie vorhin das Thema Kommunalpolitik angesprochen haben, habe ich mich sofort an meinen Wahlkreis beziehungsweise auch an meinen Landkreis zurückerinnert. Und ich war gestern Abend noch dort und habe dann nochmal überlegt, wie viele Bürgermeisterinnen wir denn tatsächlich haben. Und ich komme aus dem Landkreis Landshut und im Landkreis Landshut, der besteht aus 35 Kommunen, davon sind 8 Bürgermeisterinnen. Das heißt, über 20% haben wir Bürgermeisterinnen und wir haben uns dem Ganzen, weil aus unserer Sicht parteiübergreifend der Ursprung und die Keimzelle für mehr Frauen in der Politik die Kommunalpolitik ist, haben wir vor wenigen Wochen am Anfang Januar eine Bewegung gegründet, Du kannst etwas bewegen, Frauen in der Kommunalpolitik, wo wir uns parteiübergreifend zusammentun, was auch von den Männern unterstützt wird, beziehungsweise die auch dafür eintreten. Und zwar auch unser Landrat, der sich das auf die Fahne geschrieben hat, möglichst vielfältig, auch 2020 haben wir wieder Kommunalwahlen, dann auch im Kreistag vertreten zu sein.
Frau Wulff, wird sich das durchsetzen am Ende? Wir haben emotionale Intelligenz eben gehört von Frau Bauer. Wir haben das Stichwort Vielfalt auch gehört. Es ist auch junge männliche Bundestagsabgeordnete oder insgesamt auch Parlamentarier angesprochen worden. Also wird sich diese Kreativität am Ende durchsetzen, diese Vielfalt? Oder muss man da vielleicht auch ein bisschen nachhelfen, weil diese, ich sag mal, männlich geprägten Machtnetzwerke am Ende dann doch immer noch greifen?
Also Ausgangspunkt war ja die Frage, haben es Frauen generell schwerer, diesen Weg zu gehen? Meine Erfahrung ist jetzt eine ganz andere, dass mich genau aufgrund dass zu wenige Frauen zur Verfügung stehen, es häufig Frauen auch einfacher gemacht wird, dass sie sozusagen einen Lift kriegen. Beispielsweise hatten wir in unserem Kompetenzteam hier für die Landesregierung die klare Aussage der CDU, wir wollen zur Hälfte Ministerinnen benennen. Und da hat man eben dann auch im gesellschaftspolitischen Raum umgeguckt, wer könnte sich für ein Ministeramt eignen. Und zwei Ministerinnen, die Barbara Havlitzer und Bärbel Otte-Kienast, sind heute auch Ministerinnen. Die waren vorher gar nicht kommunalpolitisch in irgendeiner Form aktiv. Parteipolitisch schon, aber kommunalpolitisch eben nicht. Das heißt, diese Wege gibt es eben auch für Frauen. Und ich glaube, da guckt der eine oder andere manchmal auch vielleicht ein bisschen neidisch und sagt, Mensch, warum gibt es diesen Weg eigentlich für Männer so viel seltener direkt in ein Ministeramt? Frau von der Leyen ist ja auch so ein Beispiel. Oder selbst Angela Merkel ist ja unter historisch sehr besonderen Umständen zu ihrer Kanzlerschaft gekommen. Also es gibt durchaus interessante Wege, Quereinsteiger für Politik zu gewinnen oder Quereinsteigerinnen speziell in diesem Fall. Und das macht es dann natürlich in gewisser Weise leichter oder baut Hürden ab für Frauen. Und ich glaube, das ist notwendig, das hatte ich vorhin schon gesagt, weil Frauen eben andere Erwerbsbiografien haben. Das haben wir in der Wirtschaft ja auch. Es gibt diesen Knick, sobald eben eine Familie gegründet wird. Und gerade in Bezug auf kommunalpolitisches Engagement wird es extrem herausfordernd, wenn man sagt, ich habe einen Beruf, ich habe eine Familie, ich möchte mich auch um meine Kinder kümmern und ich nehme noch ein politisches Ehrenamt wahr. Und da fallen eben viele raus. Und das ist eines der Kernprobleme, glaube ich, warum dann am Ende weniger Frauen auch ankommen.
Aber Frau Wolf, ist das nicht möglicherweise auch eine Generationenfrage? Also wenn ich jetzt mal hier im eigenen Kollegen- und Kolleginnenkreis schaue, ganz selbstverständlich nehmen heute junge Kollegen natürlich auch Elternzeit, teilen sich das auch miteinander, das Elternsein. Vielleicht verändert sich das auch noch natürlich nochmal mit den Generationen, die jetzt so langsam auch in die Politik auch hineinwachsen.
Genau, das verändert sich, das nehme ich tatsächlich auch wahr. Aber dennoch auch bei dieser, sage ich mal, neuen Generation ist es doch so, dass häufig für Männer dieses Thema Erwerbstätigkeit oder politisches Mandat auch noch eine besondere Rolle hat.
Ins Studio gekommen ist Petra Enzminger. Das ist heute eine Sendung, wo Sie anrufen können, meine Damen und Herren, wo Sie E-Mails schreiben können. Nochmal die Telefonnummer 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an länderzeit@deutschlandfunk.de. Und Petra, viele Reaktionen von unseren Hörerinnen und Hörern?
Ja, wir haben viele Reaktionen und die sind durchaus auch vielfältig heute. Oftmals haben wir ja, dass sich so eine Meinung ein bisschen durchsetzt. Diesmal ist es wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben eine Hörerin, passend vielleicht zu dem, was wir auch gerade gehört haben, wenn es um die Ursachenforschung geht, warum sind Frauen weniger in den Parlamenten vertreten? Sie wollte anonym bleiben, rief uns aus Bayern an und findet, dass die Frauenquote zwar diskriminierend ist, aber wenn eine Frau will, das ist die Begründung, dann kann sie eben, aber es gibt nur einige Macherinnen. Die Frauen, so ist ihre Erfahrung, seien phlegmatischer. Sie arbeitet viel mit Frauen und Frauen wollten oft an die Hand genommen werden. Einige weniger Arbeitsbereitschaft zeigen sie, das ist ihre Erfahrung und vermutlich, weil sie vielleicht auch so erzogen wurden. Wir haben einen weiteren Hörer, der uns angerufen hat, Herr Evens aus Mülheim. Er findet die Frauenquote nicht hilfreich, denn die Frauen werden dadurch schwach dargestellt. Sie seien aber gar nicht schwach und können das aus eigener Kraft, also ganz anders als die Hörerin, die ich eben zitiert habe. Und so sieht es auch, wie Herr Evens, Herr Pap, der uns ebenfalls angerufen hat. Und er zitiert die ehemalige Kultusministerin von Rheinland-Pfalz, Hanna-Renate Laurin. Eine Aussage von ihr, das Schlimmste, was einer Frau passieren kann, ist, zur Quotenfrau abqualifiziert zu werden. Und das Wort Abqualifikation betont er dann noch einmal. Es schadet den Frauen also langfristig, wenn es eine Quote gibt. Nora Winter hat uns angerufen. 51% der Bevölkerung in Deutschland sind Frauen, sagt sie. Aber die Frauenquote ist zu kurz gefasst. Es müssten qualifizierte Kräfte in die Parlamente. Und als Beispiel nennt sie unsere Bildungsministerin Anja Karliczek, die aus einer Hotelfamilie kommt. Wie kann sie da Bildungsministerin sein? Kleiner Zusatz unsererseits, sie hat auch Betriebswirtschaftslehre noch studiert. Dann Ralf Schöne sieht es so, er schreibt uns, wenn es in der Politik nicht mehr um Qualität geht, dann sollten wir auch über Quoten für Folgende in der Politik unterrepräsentierten Gruppen nachdenken. Und dann listet er auf, Schwule und Lesben, unter 30-Jährige, nicht-deutsche Mitbürger, die auch einen bedeutenden Anteil der Bevölkerung in Deutschland stellen und sagt, die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Und auch Kurt Müller fragt in seiner Mail, die Diskussion, die bewegt sich in der Dichotomie Frauen-Männer. Das Verfassungsgericht hat unlängst mehr als zwei Geschlechter ja akzeptiert. Was ist damit? Und dazu hat Klaus Ramelow auch eine ganz klare Haltung. Er spricht eben auch männlich-weiblich divers an. Die Forderung nach Quotierung verstößt elementar gegen die Spielregeln der Achtung gegenüber den Mitmenschen. Das ist sein Hinweis dazu auch. Nämlich um eine solche zwangsweise Zuordnung zu einer der Gruppen überhaupt zu ermöglichen, müssten sich zur Wahrnehmung einer Quote die Menschen auch outen und unwiderruflich nach eigener, möglicherweise auch nicht ganz freier Wahl zu einer Gruppe bekennen.
Vielleicht, danke erstmal, Petra Enzminger. Vielleicht fangen wir mit dem letzten Punkt an, Frau Lohaus. Macht das das Ganze noch komplizierter, dass natürlich anerkannt es auch ein drittes Geschlecht gibt?
Nein, macht es nicht. In Brandenburg wurde ja eine wunderbare Lösung dafür gefunden, dass eben Menschen, die der dritten Option zugehörig sind, sich entscheiden können, auf welche Liste sie kandidieren wollen. Es wurde durchaus mitgedacht. Allgemein finde ich auch, dass dieses Thema hier überladen wird. Also zum einen finde ich wichtig, dass wir nochmal zurückgehen. Wovon sprechen wir? Wir sprechen von Parität, ne? Also es geht hier um eine paritätische Beteiligung von Frauen und Männern in unserer Politik, in unserer gesetzgebenden, wir sind eine Demokratie. Ne? Ich verstehe, ich muss sagen, ich bin ein bisschen irritiert von den vielen ablehnenden Stimmen, weil ich finde, das ist eine Grundvoraussetzung. Und das, was wir wissen, ist ja, dass es Barrieren gibt. Es geht nicht darum, eine Gruppe zu bevorteilen, sondern Barrieren, die belegt sind, die verschiedene Ursachen haben, abzubauen, auszugleichen.
Frau Lohaus, nun sagen ja auch unsere Hörerinnen und Hörer, es gibt aber auch viele andere Gruppen, die unterrepräsentiert sind. Das sind einerseits gesellschaftliche Gruppen, wir haben das eben gehört, schwule Lesben ist da angesprochen worden. Auf der anderen Seite, ich habe vor kurzem in meiner Aufstellung gesehen, was so die berufliche Zuordnung unserer Abgeordneten im Bundestag betrifft und der Abgeordneten, was dort eben auch, welche Schichten dort vertreten sind und welche Berufsgruppen dort nicht vertreten sind. Also müsste man das nicht auch wesentlich breiter
fassen? Nein. Also es ist einfach so. Ne? Also natürlich täte es unserer Demokratie in der Tat sehr gut, wenn die Parlamente vielfältiger wären in verschiedenerlei Hinsicht. Und ich finde auch diese Debatte total richtig, ne? Zu sagen, wer macht überhaupt die Gesetze, mit welchem Hintergrund, mit welchem Wissen, mit welchem Erfahrungsschatz. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir bei Frauen ja eben nicht von einer Minderheit sprechen. Sie sind die Hälfte der Bevölkerung und sie sind in allen gesellschaftlichen Gruppen und Schichten vertreten. Und ich würde da eben auf das Argument von Frau von der Lippe vom Anfang nochmal hinweisen, dass es hier eben eine paritätische Regelung auch durchaus dazu führen kann, dass auch andere gesellschaftliche Gruppen vielfältiger in den Parlamenten vertreten sind.
Frau von der Lippe. Ist es das Schlimmste, was einer Frau passieren kann, wie wir es eben das Zitat gehört haben, Quotenfrau zu sein oder zumindest als Quotenfrau wahrgenommen zu werden?
Nein, also das glaube ich nun wirklich nicht. Ich glaube, das Schlimmste ist es, mit ansehen zu müssen, dass Parlamente über Frauenthemen bestimmen, in denen Frauen eben deutlich unterrepräsentiert sind. Ich finde, hier muss es gleiche Möglichkeiten geben, auch mitzubestimmen und auch bestimmte Themen zu setzen.
Nun hat ja auch ein Hörer oder eine Hörerin gesagt, Frauenquote, die ist deswegen nicht hilfreich, weil Frauen damit als schwach dargestellt werden und sie können das aus eigener Kraft schaffen, diese Parität. Was würden Sie diesem Hörer oder dieser Hörerin antworten?
Also leider zeigt ja die Geschichte, dass es nicht so ist, sondern wenn wir uns jetzt die letzten Wahlergebnisse angucken, sowohl im Bundestag, aber auch in den letzten Landtagswahlen, dann geht der Frauenanteil in den Parlamenten leider zurück. Es ist eben kein Automatismus da, dass sich schon nach und nach das alles angleichen wird, sondern es geht jetzt darum, auch bei uns ganz konkret in Brandenburg, überhaupt diesen Frauenanteil im Parlament erstmal zu verteidigen.
Darf ich ganz kurz dazu, weil da müssen wir auch mal über Brandenburg tatsächlich ganz konkret reden, weil natürlich das, was Sie da gemacht haben, auch von vielen Juristen eingeschätzt wurde und verfassungstheoretisch nicht ganz unproblematisch ist und vermutlich auch fallen wird.
Und, nein, das glaube ich überhaupt nicht.
Gut, da sind wir unterschiedlicher Meinung, aber es muss man ja dazu sagen, dass es natürlich...
Wir hatten Juristenanhörung im Innenausschuss mit 10 Juristinnen und Juristen, die den Gesetzentwurf eingeschätzt haben und es gab eine einzige Meinung, die kritisch dazu war.
Gut, aber trotzdem glaube ich, das, was die Hörerinnen und Hörer ja bewegt oder was, glaube ich, auch vielen an dieser Debatte nicht so gefällt, ist, dass sie eine gewisse ideologische Färbung immer hat. Und dass viele, und die Stimmen kenne ich auch aus der CDU, dass man sagt, eigentlich ist doch unser Volk eine Gemeinschaft von freien und gleichen Menschen. Und zwar ohne Ansehen von Geschlecht, mit oder ohne Migrationshintergrund, sexuelle Orientierung, was auch immer. Und dass natürlich solche Regelungen das erstmal in Frage stellen und in gewisser Weise uns wieder ja zu so etwas bringen wie einer ständischen Ordnung, dass man jetzt sagt, Männer und Frauen müssen repräsentiert sein zu gleichermaßen. Und ich glaube, das gefällt vielen nicht. Und dieses Argument muss man auch ernst nehmen tatsächlich und sagen, wir müssen darüber reden, was heißt das für unsere Demokratie und was heißt das für unsere Verfassung. Und wenn Sie nach Frankreich gucken, da hat man eine Lösung für dieses Problem gefunden. Da hat man nämlich die Verfassung angefasst und geändert und hat die paritätische Besetzung von Wahlämtern in der Verfassung tatsächlich verankert. Und erst das hat es ermöglicht, dass man überhaupt so ein Paritätgesetz verabschieden konnte. Und da sehen wir eben als CDU im Moment auch sozusagen das Problem. Wir glauben, dass diese Regelung eben mit der Verfassung und mit unserer derzeitigen Annahme über Demokratie nicht vereinbar sind.
Also wenn ich da nochmal zu Brandenburg etwas sagen darf, also nun ausgerechnet morgen diskutieren wir im Innenausschuss einen CDU-Antrag für eine Paritätsregelung auf Kommunalebene. Also setzen Sie sich doch mal bitte mit Ihren Kolleginnen und Kollegen dort in Brandenburg in Verbindung, vielleicht können die Ihnen das mal übermitteln.
Ich möchte gerne Wolfgang Schui mit in die Runde nehmen. Herr Schui, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Was ist Ihre Meinung?
Ja gut, ich meine, ihr habt das ja schon geschrieben. Ich denke,
dass diese Mail leider jetzt nicht vor. Genau.
Ich denke halt einfach, das ist eine sehr theoretische Diskussion. Wenn Sie sich mal in einer jungen Familie heute umgucken, wo Kinder erzogen werden, dann ist es ja nach wie vor noch so, dass ein Junge als Junge erzogen wird und ein Mädchen als Mädchen erzogen wird. Und Sie können, ich habe da immer so ein bisschen Verständnisproblem, wenn ich ein Kind von Kindesbeinen an präge auf männlich und weiblich, ja. Also ich habe selbst 6 Enkel und ich weiß, dass die männlichen Enkel mit dem Feuerwehrauto spielen und Handwerker werden wollen und was weiß ich was. Und die Mädchen wollen halt ihre Sozialberufe machen. Und solange ich das nicht durchbrechen kann, dieses Verhalten, werde ich an den Hochschulen und in den Lehrberufen bei den männlichen sogenannten männlichen Berufen mehr Jungs haben und bei den weiblichen Berufen mehr Frauen haben. Und dann kann ich doch hinterher, wenn ich als Personalverantwortlicher 10 Bewerbungen männlich kriege und eine Bewerbung weiblich kriege, nicht automatisch die weibliche Bewerbung heranziehen, mit dem Hintergedanken, ich muss hier in meinem Unternehmen irgendwie auf eine 50-50-Regelung kommen. Das erschließt sich mir nicht, die Diskussion.
Also Sie greifen das Stichwort Erziehung auf und das gebe ich gern auch nochmal in die Runde rein. Ja. Frau Lohaus, bitte.
Ich habe da sofort einen Gedanken zu, und zwar, dass Politik passt ja gar nicht in dieses Spektrum rein. Also es ist ja nicht der Beruf, ein männlich oder weiblicher Beruf. Es ist ein Amt, das Menschen mit verschiedensten Berufen ausüben und auch ausüben sollen. Und eben, ich bin nicht so ganz der Meinung, dass, also ja, es gibt immer noch eine starke Genderprägung, die ich auch zum Beispiel kritisch sehe. Aber selbst wenn es so ist, ist das kein Argument meiner Ansicht dafür, dass Frauen nicht politische Ämter innehaben sollen. Im Gegenteil, wir brauchen ja eben genau diese verschiedenen Hintergründe und Vielfalt, weil es geht ja darum, die Gesetze zu schreiben, nachdem wir hier miteinander leben, die Regeln zu bestimmen.
So. Ich gebe das
an. Ich möchte auch keine Prioritäten setzen. Mir geht es nicht darum, noch Frauen Amt zu verwehren. Nur wenn ich mit der Prägung und wenn Sie sagen, Sie sehen da auch eine gewisse Genderprägung, aus meiner Sicht ist die Genderprägung noch so wie vor 50, 100 Jahren. Wenn ich heute sehe, egal ob im Sportverein oder sonst irgendwo draußen, die Jungs fahren Fahrrad, die Jungs sind männlich geprägt und die Mädchen sind weiblich geprägt, mit Spielen mit Puppen, allein die Werbung im Fernsehen, überall, sie haben diese Genderprägung, wie Sie es nennen, nach wie vor. Und solange Sie das nicht durchbrechen, können Sie sich auf den Kopf stellen. Sie können dann nur mit Brachialgewalt sagen, ich will an der Stelle eine Frau. Egal, ob sie die bessere oder die schlechtere Wahl ist.
Herr Schui, was für uns ja entscheidend ist, ob diese Genderprägung, von der Sie gesprochen haben, letztlich dazu beiträgt, dass zu wenig Frauen, so wie ja hier auch festgehalten wird, auch in der Politik auch sind. Frau von der Lippe, was ist Ihre Meinung dazu? Wir hatten ja eine Hörerin, die gesagt hat, die Frauen sind phlegmatischer.
Ja, das kann ich natürlich so nicht teilen, diese Einschätzung, wenn ich mir angucke, wie alleinerziehende Mütter mit mehreren Kindern noch arbeiten gehen und so weiter. Also phlegmatisch ist da, glaube ich,
würde
nicht
wenig
das richtige
helfen
Wort.
An der
Jedenfalls
Stelle.
Nicht aus meiner Einschätzung.
Okay,
so.
Okay.
Aber es stimmt natürlich, was jetzt beide, genau, was jetzt die beiden letzten Hörerinnen und Hörer gesagt haben, das ist natürlich vollkommen richtig, dass die ganze Gleichstellung der Geschlechter auch immer in einem größeren Rahmen passiert und nicht nur in den Parlamenten. Das ist natürlich klar. Das sind natürlich gesellschaftliche Strukturen, die da bestehen. Es sind innerfamiliäre Strukturen auch, die bestehen und die natürlich Auswirkungen darauf haben, ob sich Frauen und Männer gleichermaßen auch ehrenamtlich vor allem natürlich beteiligen können. Also wenn man sich die Zeitstudien anguckt, die besagen, dass Frauen am Tag 90 Minuten mehr Hausarbeit machen als Männer, selbst wenn es ein arbeitsfreier Sonntag ist, selbst dann machen die Frauen noch so viel mehr Hausarbeit, dann ist natürlich klar, dass sie einfach auch weniger Zeit haben, sich abends ehrenamtlich nochmal irgendwo stundenlang in eine Kommunalvertretung zu setzen. Also das ist schon ein komplexes Thema, was man auch auf unterschiedlichen Ebenen angehen muss.
Frau Bauer, sind Frauen so geprägt, dass sie sich dann doch vielleicht, wenn es darum geht, Ämter zu besetzen, zurückhalten, den Männern dann doch immer noch den Vortritt lassen? Würden Sie das so bestätigen, unterschreiben?
Ich würde es bestätigen, dass es sicherlich ein Teil der Frauen würden den Männern den Vortritt lassen. Aber ich bemerke es vor allem auch bei den jüngeren Frauen, die sind stark, die sind mutig und die wollen auch so ein Amt machen. Ich glaube, dass wir uns heute sehr stark auf Parität und Quote diskutieren und damit beschäftigen.
Das
würde mich freuen, wenn wir uns künftig oder wenn wir uns bei der nächsten Thematik über die Themen, über die Rahmenbedingungen mal unterhalten, weil daran liegt es meiner Meinung nach.
Frauenquote wird im Mittelpunkt der letzten halben Stunde stehen. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie noch anrufen und mitdiskutieren wollen.
Deutschlandfunk. Länderzeit.
Letzte halbe Stunde der Länderzeit im Deutschlandfunk. Brandenburg macht's vor, das Für und Wider einer Frauenquote in der Politik, unser Thema. Und Sie können anrufen, weiterhin kostenfrei 00800 4464 4464, um uns Ihre Meinung zu sagen. Oder Sie schreiben uns eine Mail, und zwar an länderzeit@deutschlandfunk.de. Falls Sie jetzt zugeschaltet haben, meine Gäste heute Morgen: Mareike Wulff, sie ist Frauen- und bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Niedersachsen. Sie ist zugleich auch die stellvertretende Vorsitzende der Landtagsfraktion. Nicole Bauer, die frauenpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion im Bundestag. Monika von der Lippe, die Gleichstellungsbeauftragte des Landes Brandenburg. Und Stefanie Lohaus, sie ist Publizistin und Leiterin der Kommunikation bei der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft. Frau von der Lippe, nun wollen wir uns die Frauenquote doch noch mal ein bisschen auch genauer anschauen in Brandenburg. Man muss da wahrscheinlich erstmal über das Wahlsystem reden, um zu verstehen, was da jetzt entschieden wurde. Vielleicht erklären Sie es uns.
Also es geht bei unserer Paritätsregelung nur um das Landeswahlrecht. Und Sie wissen, es gibt immer eine Landesliste und es gibt einen Direktwahlkreis. Das heißt, die Abgeordnetenmandate werden verteilt auf Menschen, die ihren Wahlkreis gewinnen, und auf die, die auf den Listen der Parteien entsprechend oben platziert sind. Und das, was jetzt geändert wurde im Landeswahlgesetz, ist, dass die Landeslisten der Parteien quotiert sein müssen, und zwar im Reißverschlussverfahren. Das heißt, dass auf diesen Listen immer abwechselnd Mann und Frau stehen müssen.
Das heißt,
es gibt keine Regelung für die Direktwahlkreise.
Genau, das heißt, über die Direktwahlkreise können immer noch so und so viele Männer auch ins Parlament einziehen. Das eine hat mit dem anderen erstmal nichts zu tun. Kommt ja aus Schleswig-Holstein von der dortigen CDU-Justizministerin die Idee, warum nicht auch bei den Direktmandaten jeweils pro Partei einen Mann und eine Frau aufstellen, und die Wähler könnten dann entscheiden. Warum haben Sie sich dazu nicht entschieden, noch einen Schritt weiter auch zu gehen?
Ja, eine solche Regelung war auch in der parlamentarischen Debatte. Man hat sich letztlich dagegen entschieden, weil es noch keine Erfahrung gibt. Es gibt noch kein Erfolgsmodell, auch wenn man international guckt, wie man solche Wahlkreise quotiert. Der Vorschlag, der da war, der besagte, dass man Wahlkreise zusammenlegt, immer zwei Wahlkreise zu einem etwas größeren Gebiet, und dann dort ein sogenanntes Wahlkreisduo bestehend aus Mann und Frau aufstellt. Es gibt, wie gesagt, keine Erfahrungen dazu. Und nun muss man vielleicht noch die Besonderheit in Brandenburg wissen, dass wir gerade vor einer Kreisgebietsreform standen, die letztlich nicht stattgefunden hat. Und deswegen ist das Thema, jetzt Gebiete zusammenzulegen, gerade ein bisschen sensibel. Ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass man jetzt erstmal diese eine Regelung für die Listen getroffen hat und die Wahlkreise jetzt im ersten Schritt nicht berücksichtigt hat.
Das gilt ja noch nicht für die Landtagswahl jetzt im September, sondern dann erst, ich glaube, 5 Jahre später wird das dann in Kraft treten.
Ja, richtig.
Aber das heißt,
die Legislatur ist 5 Jahre lang.
Genau, aber das heißt im Ergebnis ja noch nicht, dass am Ende 50% weibliche und männliche Abgeordnete jeweils dem Parlament angehören, sondern es kann durchaus dann bei den 30% oder wie viel es gerade in Brandenburg sind, kann es durchaus bleiben, weil es davon abhängt, wer tatsächlich vor Ort in den Wahlkreisen auch gewählt wird.
Ja, richtig. Es hängt eben von beidem ab. Es hängt davon ab, wie stark die Parteien sind, die quotieren und die nicht quotieren, also die ihre Listen entsprechend mit Frauen und Männern aufgestellt haben oder nicht. Und man hat ja im Bundestag gesehen, wenn eben diese Parteien, die ihre Listen bisher nicht quotieren, stark werden, dann sinkt der Frauenanteil. Und das steht eben im Landtag in Brandenburg in diesem Jahr auch zu befürchten, wenn man sich die Umfragen so anguckt.
Passend.
Und bei den Direktwahlkreisen ist natürlich das, was vorhin auch schon für die anderen Einzelwahlen genannt wurde, für die Bürgermeisterposten, für die Landratsposten. Da sind eben Frauen deutlich unterrepräsentiert und haben geringere Chancen.
Passend zu dem, was Sie uns zum Wahlrecht erzählt haben, kommt unser nächster Hörer aus Ostfriesland. Guten Morgen.
Guten Morgen in die Runde. Bevor mir gleich die Polemik vorgeworfen wird, das könnt ihr ad acta legen. Also, wenn die Damenwelt, die jetzt 50 Jahre Emanzipation hinter sich hat, und das finde ich persönlich auch gut, das nicht möchte, wenn sie sich nicht beteiligen wollen, ist das das Problem der Frauen. Ganz einfach. Ich glaube nicht, dass Frauen nicht können. Ich glaube eher, dass Frauen in vielen Punkten nicht wollen, aus welchen Gründen auch immer. Wenn ihnen die Familie wichtiger ist als ein Kreiswahlamt, dann ist das eben so und das akzeptiere ich auch. Aber bitteschön nicht von oben herab mit einer Gängelung das durchsetzen.
Darf ich Sie kurz unterbrechen?
Lassen Sie mich ausreden.
Ich habe nur eine Zusatzfrage. Was halten Sie denn von der These, dass Männer die Frauen nicht lassen? Die Frauen eigentlich wollen, aber
glaube
die Männer
nicht.
Lassen?
Die Frauen sind stark genug, um sich überall durchzusetzen.
Okay.
Es gibt auch starke Frauen in der Wirtschaft. Wir haben eine Bundeskanzlerin. Also, dass Frauen nicht dazu in der Lage sind, sich durchzusetzen, das glaube ich einfach nicht. Hm. Das ist, wenn eine ganz persönliche Eigenschaft. Und die hat man oder man hat sie nicht oder man hat andere Prioritäten im Leben.
Okay, Sie haben noch einen zweiten Punkt.
Ein zweiter Punkt ist, wir reden jetzt über das Wahlrecht in Brandenburg und so wie es klingt ja auch Schleswig-Holstein. Es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis sich das Ganze dann auch im Bund breit machen wird. Und ich möchte als Bürger die freie Wahl haben oder ich möchte, dass mein Wählerwille so durchgesetzt wird, wenn sich nun mal mehr Leute für männliche Fachkompetenz entscheiden, dann ist das so. Und wenn sich mehr Leute für weibliche Fachkompetenz entscheiden, ist das auch so. Das ist mir relativ egal, wer vorne steht. Hauptsache, die machen ihren Job. Das sind hochbezahlte Mitarbeiter dieses Landes. Die haben einen Regierungsauftrag, die sollen Gesetze erlassen. Und das bitteschön so gut wie möglich, unabhängig vom Geschlecht. Ich gehe ja auch zu einer Ärztin. Ist mir doch auch egal, welches Geschlecht der hat.
Also
ich
egal
will eine
für
vernünftige
Sie.
Leistung haben.
Okay.
Und wenn wir in 10 Jahren mit oder ohne Quote mehr Frauen im Parlament sitzen haben als Männer, dann werde ich garantiert nicht rumschreien und dafür eintreten, wir brauchen jetzt eine Männerquote. Also wo soll denn das Ganze hinführen? Über was für Nebenkriegsschauplätze unterhalten wir uns da eigentlich?
Ich gebe das mal weiter in die Runde und wir fangen mit dem ersten Punkt an. Vielleicht gehen wir mal nach Niedersachsen, Frau Wulff. Frauen wollen nicht und wenn sie wollten, dann könnten sie auch, so habe ich das verstanden, in der Politik durchaus Karriere machen. Was sagt Ihre Erfahrung?
Also meine Erfahrung sagt, dass tatsächlich Frauen, die das sehr stark wollen, sich am Ende auch durchsetzen. Die müssen aber auch eine ganze Menge in Kauf nehmen, das hatte ich schon gesagt, wegen diesem Thema Vereinbarkeit, Beruf, Familie und Ehrenamt. Und da wir auch wollen, dass Frauen weiterhin Kinder bekommen und dass Menschen Familien gründen, glaube ich, macht es durchaus Sinn zu überlegen, wie können wir denn Frauen zum Beispiel nach der Familienzeit für politische Ämter verstärkt gewinnen? Wie können wir ihnen dann neue Möglichkeiten eröffnen, dass sie nicht unbedingt zwischen 30 und 40 eben alles passieren muss, sondern dass man vielleicht auch, wenn die Kinder schon etwas größer sind, in die Politik eintreten? Und ich glaube, dann finden wir auch viele, die tatsächlich wollen. Aber dieser Einstieg ist eben schwerer, weil vorher bei den, sag ich mal, jungen Männern eben viel passiert, was sie fürs Amt qualifiziert. Also ich glaube, der Wille Ist zumindest ein ziemlich schwieriges Argument. Ist, glaube ich, schon so, dass viele Frauen auch Lust hätten und wollen würden. Aber es wird immer schwieriger sein, Frauen zu rekrutieren. Und deshalb muss das zu unserer Führungskultur in der Politik dazuzugehören, Frauen besonders anzusprechen.
Frau Bauer, nun haben wir auch gehört von unserem Hörer, das wird irgendwann im Bundestag ankommen. Sie haben von der Frauengruppe auch gesprochen, die über Parteigrenzen hinweg sich mit diesem Thema auch befassen. Ist das Thema Frauenquote dort auch ein durchaus relevantes Thema? Also wird da tatsächlich konkret drüber nachgedacht?
Es wird darüber diskutiert und das ist ja erstmal gut so, dass man unterschiedliche Meinungen zu einem Thema zulässt. Und es wird auch auf Bundesebene immer wieder über Parität oder Quote diskutiert. Und ich denke, das wird auch weiter fortgesetzt werden. Nur aus meiner Sicht sind diese zwei Punkte vielleicht nicht wirklich so zielführend, wie wir uns das denken. Weil im Endeffekt ist es aus meiner Sicht wichtig, dass die Vielfalt in den Parteien gelebt wird, dass wir dort den Kulturwandel in den Parteien, aber in der Gesellschaft erreichen. Und dazu gehört es, dass wir eben auch die Rahmenbedingungen, die jetzt schon so oft auch angesprochen wurden, einfach dafür auch machen und dafür auch gestalten und setzen. Und was für mich einfach auch sehr, sehr wichtig ist, dass künftig in der Politik, so wie es auch in der Wirtschaft zunehmend der Fall ist, aber auch aus meiner Sicht noch viel zu wenig, auch über Talentmanagement nachdenken.
Frau Bauer,
Talente, junge Frauen frühzeitig oder auch ältere Frauen in der Second Chance frühzeitig zu erkennen und die dann auch zu fordern und zu fördern. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für unsere Führungskräfte in der Wirtschaft, aber auch in der Politik.
Frau Bauer, ich habe gelesen über eine Online-Umfrage, ich glaube aus dem letzten Jahr bei der FDP, da ging es darum, sind weibliche Parteimitglieder gefragt worden und die Hälfte ist der Meinung, Parteien ist immer noch ein Männerverein. Also das heißt, da scheint ja schon doch noch was dran zu sein, dass da was verändert werden muss.
Ja klar, also es ist natürlich so, dass wir haben in der FDP aktuell einen Frauenanteil von ca. 22%. Ist natürlich schon so, dass wir noch Potenzial nach oben haben und genau deshalb hat auch die FDP, Sie können sich wahrscheinlich erinnern, Christian Lindner hat im April letzten Jahres gesagt, auch die FDP muss weiblicher und vielfältiger werden und deshalb gab es auch eine Ad-Hoc-Kommission, die am künftigen Parteitag bis jetzt auch an den Ergebnissen arbeitet und die jetzt im regelmäßigen Abstand getagt hat, wo es Maßnahmen gibt. Aber Maßnahmen, die auch auf die Parteiarbeit gehen, wie man das für Familien freundlicher machen kann, wie man auch Sitzungszeiten nicht nur am Abend stattfinden lassen kann, sondern auch möglicherweise mal morgens oder am Samstag zum Brunch, also andere Sitzungszeiten und das Ganze auch die digitalen Medien nutzen, auch mal das Online-Möglichkeiten entsprechend zu nutzen. Ich glaube, das würde uns weiterbringen und das machen wir aktuell innerhalb der FDP, weil wir eben erkannt haben, dass uns manche Parteien hier einfach schon ein Stück weiter sind und wir auch einfach uns natürlich mit verändern wollen.
Die Länderzeit, eine Sendung mit höherer Beteiligung, nochmal ins Studio gekommen ist Petra Enzminger. Petra, mit neuen, auch anderen Aspekten jetzt für unsere Runde heute Morgen?
Ja, vieles, was unsere Hörerinnen und Hörer bewegt, wurde schon angesprochen und es hat sehr, sehr, sehr viele E-Mail-Zuschriften gegeben. Deswegen an dieser Stelle auch nochmal die Entschuldigung dafür, dass wir natürlich nicht alle zitieren können. Ich habe eine kleine Auswahl getroffen in der Hoffnung, dass wir viel ablichten von dem, was die Hörerinnen und Hörer
gesagt. Es geht ja heute Morgen hier um Vielfalt und vielleicht schaffen wir das auch bei den Hörermeinungen.
Es haben uns Frauen und Männer, würde ich mal behaupten, gleichermaßen versucht zu kontaktieren. Andreas Dietzner hat uns zum Beispiel angerufen. Er sagt, Männer sind eher bereit, sich durchzusetzen als Frauen und man braucht viel Durchsetzungsvermögen, um Politiker zu werden. Auch er spricht auf die Abendsitzungen an, die wir gerade ja thematisiert haben. Frau Fock hat uns angerufen, sie sagt, die Quote ist ein guter Ansatz, aber löst das Problem eben nicht. Frauen müssen motiviert werden, in die Politik zu gehen und Politik ist männerdominiert und Frauen arbeiten eben auch einfach anders. Und die Erfahrung hat auch Herr Schmidt gemacht, der uns angerufen hat. Sie haben dort bei ihm im Ort eine Bürgermeisterin von der CDU, aber der erste Vorsitzende, der ist ein Mann und ist sehr dominant offensichtlich. Und es ist für die Bürgermeisterin ganz schwer, sich durchzusetzen. Jetzt stehen wieder Kommunalwahlen an und für den ersten Vorsitz kandidieren eben auch Frauen, aber auf den hinteren Listenplätzen. Und die Nummer eins ist eben auch jetzt wieder der jetzige erste Vorsitzende. Also er sagt, die Listenplatzregelung, die ist nicht gut. Direkte Listen wären möglicherweise für die Frauen auch besser. Ein Einwand kommt immer wieder und den schildert auch Friedrich Stobel aus Reichenbach. Er ist voll und ganz für eine Gleichberechtigung von Mann und Frau und auch von allen anderen Gruppen und Schichten der Gesellschaft. Er ist aber auch für die Demokratie und die bewährten demokratischen Strukturen und die sollten nicht nicht durch unnötige Frauenquoten eben geopfert werden. Und ein Zitat noch, Almut Hartwig-Tiet hat uns geschrieben und auch gerade mit Blick auf die FDP. Sie möchte in die Runde noch geben, dass zum Beispiel Parteien eben wie die FDP den geringsten Frauenanteil haben. Das hat Frau Bauer ja auch gerade angesprochen, dass das gesehen wird. Und da hat sich in den vergangenen 20 Jahren eben auch fast nichts geändert. Gerade diese Parteien sprechen aber über andere Wege, die sie definitiv wiederum nicht gehen. Ohne gesetzliche Vorgabe wird sich eben nichts ändern, sagt Frau Almut Hartwig-Tiet.
Ja, danke dafür. Vielleicht ganz kurz, Frau Bauer, gerade die FDP hat herausragende Frauen auch in der Politik hervorgebracht. Aber anscheinend, wir reden ja auch über Motivation oder unsere Hörer und unsere Hörerinnen auch, aber anscheinend fehlt es da an Motivation noch für Frauen in die Politik zu gehen. Was sagen Sie?
Ja, ich habe Ihnen kurze Zeit vorher, bevor wir den Ausblick auch von den Hörerinnen und Hörern wieder gehört haben, gesagt, dass wir im Endeffekt als FDP das Thema schon erkannt haben, dass wir da sicherlich Potenzial nach oben haben und daran arbeiten wollen. Aber unser Schwerpunkt wird auf Talentmanagement liegen, wird auf Familienfreundlichkeit in der Partei, okay, aber auch mit den Rahmenbedingungen liegen. Und ich glaube schon sehr wohl, das wurde ja auch einige Male angesprochen, dass wir trotzdem Gleichberechtigungsgebot immer auch die Thematik, die Freiheit des Wählers und die Gleichheit der Wahl im Blick haben müssen.
Okay. Frau Lohaus, die Frage nochmal auch an Sie. Stichwort Motivation, Stichwort Durchsetzungsvermögen. Ein zweites Stichwort, was von Hörerseite auch kam.
Ja, also ich glaube, es gibt erstmal grundsätzlich, das dockt ja alles aneinander an, so ein Missverständnis, dass dieses Missverständnis, dass Frauen nicht wollen würden. Also es gibt diverse Umfragen, die belegen, dass sich Frauen im gleichen Maße für Politik interessieren, vor allem auch in der Kommunalpolitik wie Männer. Und es gibt eben, wir machen mit der ERF ein Projekt, das heißt Helene Weber Kolleg. Das ist ein Netzwerk von Kommunalpolitikerinnen. Und da sehen wir eben, dass es häufig, also dass Frauen nicht so, sich einfach erstmal nicht vorstellen können, auch in die Politik zu gehen zum Teil. Und dass es auf große Begeisterung stößt, wenn man sie an das Feld heranführt. Also ja, ganz klar auch eine bestimmte Form von politischer Bildung in diesem Bereich, die sich speziell an Frauen richtet, zum Beispiel auch aktivierend wirken kann. Und ganz generell finde ich, es wird gerade so diskutiert, als ob Parität und eben strukturelle Maßnahmen, ne, wie Frau Bauer sie angesprochen hat, sich irgendwie widersprechen würden. Das tut es ja nicht. Also es ist ja so, ich würde eben sagen, Parität wäre der Motor um diese Veränderung, die unbedingt angestoßen werden muss. Da sind wir uns auch alle einig, dann tatsächlich auch in Maßnahmen zu überführen. Und ja.
Vielleicht darf ich an dieser Stelle noch eine Hörerin mit hineinnehmen, mit der Vorbemerkung, dass diese Hörerin dafür steht, dass wir auch in der Schweiz gehört werden. Nämlich sie ruft aus Zürich an, und zwar ist es die Professorin Margit Osterloh. Frau Osterloh, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, sagen Sie uns Ihre Meinung. Ich lese, Sie lehren an der Universität Zürich, das ist richtig.
Ja, ich bin dort emeritierte Professorin und habe mich schon immer für Genderfragen interessiert, war auch Präsidentin der Gleichstellungskommission. Hier, mein Argument ist, dass wir endlich mal überdenken müssen, das Argument, dass Frauenquoten etwas Schlechtes sind, dass da nur die schlechten Frauen nach oben kämen. Experimentelle Ergebnisse zeigen, dass genau das Gegenteil ist, der Fall ist. Wenn Quoten vorgegeben sind, dann werden die besten Frauen motiviert, am Wettbewerb teilzunehmen. Und das muss endlich mal zur Kenntnis genommen werden, um diesem unsäglichen Argument von Quotenfrauen entgegenzutreten.
Vielleicht passt dazu, Frau Osterloh, auch die Erfahrung aus Frankreich. Dort gibt es ja seit 2001 dieses Parité-Gesetz mit dem Ergebnis, es sei wettbewerbsfördernd gewesen und es habe in Frankreich dazu geführt, dass es zu einer Kompetenzsteigerung auch in den Parlamenten gekommen sei. Woher glauben Sie, kommt das, dass man immer noch von der Quotenfrau spricht und sich damit auch ein Stück abwertend mit dem Thema Quote auseinandersetzt?
Nun ja, man vergisst zu überlegen, warum vielleicht Frauen nicht gerne sich bewerben. Und da gibt es auch gute empirische Befunde, die zeigen, dass Frauen eine größere Wettbewerbsaversion aufweisen als Männer. Das heißt, sie nehmen nicht so gern wie Männer am Wettbewerb teil, zumindest nicht an dem Wettbewerb, wie er vorzuherrschen scheint in der Politik. Und vor dieser Art von Wettbewerb werden sie durch Quoten etwas geschützt, sodass genau die guten Frauen dann motiviert werden, sozusagen ihren Hut in den Ring zu werfen. Und ich bin sehr froh, dass Sie sagen, dass in Frankreich das sozusagen im Feld eine Bestätigung findet.
Frau Osterloh, herzlichen Dank, dass Sie uns da Ihre Sichtweise, Ihre Erfahrung auch geschildert haben. Ich gebe das nochmal weiter, auch in Richtung Niedersachsen, in Richtung Frau Wulff. Frau Wulff, mit Stefan Weil gibt es ja jetzt auch einen Ministerpräsidenten, der sagt, ich kann mir das, so wie es in Frankreich auch funktioniert, durchaus auch hier bei uns vorstellen. Und ich werde da auf meinen Koalitionspartner zugehen. Was sagt denn die CDU? Was sagen Sie denn zu dieser Idee?
Also erstmal muss man sagen, Stefan Weil hat das nicht als Ministerpräsident gesagt, sondern als Landesvorsitzender. Und die Partei sozusagen, die SPD in Niedersachsen, hat sich dafür ausgesprochen und hat erstmal eine parteiinterne Diskussion. Und auch da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Meinungen, aber man hat dann eine Position gebildet. Wie gesagt, mit dem Ziel, glaube ich, und die Debatte an sich finden wir erstmal auch richtig, weil es ja in der Tat so ist, dass der Frauenanteil in den Parlamenten wieder gesunken ist, womit, glaube ich, keiner gerechnet hätte. Wir haben alle gedacht, naja, das wächst jetzt so langsam auf und irgendwann erreichen wir das automatisch. Deshalb ist die Debatte richtig, wieder darüber nachzudenken, wie können wir mehr Frauen gewinnen. Wie gesagt, einer gesetzlichen Regelung, da sehen wir erstmal, ich sage mal, verfassungsrechtliche Bedenken, die man, glaube ich, auch nicht einfach so vom Tisch wischen kann. Und deshalb brauchen wir auch Zeit, das zu diskutieren. Und ich bin unserer Präsidentin des Landtages sehr dankbar, dass sie gesagt hat, also wir brauchen da mindestens eine Legislatur für. Das wird in dieser Legislatur oder zur nächsten Landtagswahl nicht der Fall sein. Dennoch, glaube ich, müssen wir offen sein für die Debatte und wir müssen vor allen Dingen den Kern des Problems angehen, nämlich wie gewinnen wir mehr Frauen für die Politik, für unsere Parteien. Und ganz grundsätzlich, glaube ich, ist es so, wir müssen uns als Partei auf den Weg machen und sagen, wo sind denn unsere Maßnahmen, was können wir denn im Rahmen, wenn wir die Freiheit wollen, zu sagen, wir dürfen die Mandate besetzen und Personen zur Wahl stellen, wie können wir denn da auch den Anforderungen von Frauen, die Parteien ja auch wählen, gerechter werden. Das ist, glaube ich, das Thema. Und noch eine kleine Anmerkung zum Thema Quotenfrau. In jeder Partei gibt es Quoten. Das sind nicht unbedingt immer geschlechtsspezifische Quoten, aber das sind ganz häufig Regionalquoten. Ja, wer kommt woher? Da wird dann einer besetzt, weil er aus einer bestimmten Region kommt. Oder es gibt Quoten bei den Grünen, alte und neue. Ne? Da darf man, wenn man ein paar Mal kandidiert hat, nicht normal kandidieren oder ähnliches. Das heißt, jede Partei hat Quoten. Also ich sag mal, Quoten generell sind in der Politik eigentlich nichts Neues und auch keine Schande.
Bis zur Auswahl von Minister- und Ministerinnenposten wird immer gerne mal auch der Regionalaspekt auch mit hinzugenommen.
Richtig.
Frau von der Lippe, nun wird ja diskutiert, wir haben gehört, auf Bundestagsebene, aber auch in den Parlamenten, auf Landesebene bis ins Kommunale auch hinein. Ist das so eine Absicht auch gewesen? Ist das ein Nebeneffekt auch dessen, was man in Brandenburg auf den Weg gebracht hat? Ein auch gern gesehener Nebeneffekt?
Also natürlich freuen wir uns sehr, dass wir Vorreiter sein konnten als Brandenburg und dass sich jetzt viele andere Landesparlamente auch mit dem Thema beschäftigen und auch bis zum Bund. Ne? Also das ist natürlich eine tolle Sache. Ich würde gerne noch mal eine andere Perspektive ganz kurz anschneiden und zwar die Bundesländer, in denen Paritätsregelungen jetzt diskutiert werden, liegen alle in Ostdeutschland. Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und auch in Berlin gibt es konkrete Vorhaben. Das sind ostdeutsche Bundesländer, in denen Paritätsregelungen jetzt bereits im Landtag sind. Und ich denke, das hat auch was damit zu tun mit dem Selbstverständnis der Frauen in Ostdeutschland, wo wir wieder bei dem Thema Einbettung in gesellschaftliche Geschlechterverhältnisse wären. Also wenn man sich anguckt, die Zahlen von Frauen in Führungspositionen auf der Bundesebene, sowohl in der Politik, aber auch in der Wirtschaft. Wir wissen, es sind wenige Frauen. Aber wenn Frauen da sind, dann sind das überdurchschnittlich häufig Frauen aus Ostdeutschland. Und ich glaube, das hat eben was mit der Herkunft, mit der Geschichte, mit dem Selbstverständnis der Frauen zu tun. Dass es also auch immer klar war, die Frauen gehen arbeiten, verdienen ihr eigenes Geld, sind unabhängig und übernehmen auch verantwortliche Positionen. Und auch mit den Männern, die natürlich daran auch gewohnt sind und die das auch gut finden, wenn ihre Frau auch politisch aktiv ist und auch in verantwortlichen Positionen aktiv ist.
Frau Bauer, heißt das, die in Anführungszeichen westlichen Bundesländer, auch die südlichen wie Bayern, können möglicherweise lernen von dem, was da in Ostdeutschland gerade geschieht und auch diskutiert wird?
Ja, also in nur so zu meiner Person, ich komme nicht aus Ostdeutschland, ich komme tatsächlich aus Bayern.
Genau, das habe ich ja gerade gesagt.
Aber tatsächlich in Bayern, ob wir davon lernen können, auch in Bayern haben wir die Diskussion und auch in Bayern macht man sich Gedanken, in den Parteien, aber auch im Parlament. Und ich habe gestern erst gelesen, es war jetzt auch gestern ein Antrag der Grünen im Bayerischen Landtag zu dem Thema Parität. Man ist in Diskussion, man ist in der Wirtschaft in Diskussion, in verschiedenen Ebenen. Und das ist auch gut so. Die Diskussion über mehr Frauen, mehr Vielfalt in unserer Gesellschaft ist sicherlich sicherlich sehr hilfreich.
Frau Lohaus, wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen, gegen Ende der Sendung, Optimismus, dass sich auch die Zahlen auch verändern. Wir haben am Anfang gesprochen, im Durchschnitt 30% Frauen so in den Parlamenten in Deutschland. Glauben Sie, da passiert was, auch vielleicht durch das, was in Brandenburg angestoßen wurde und wird?
Naja, ich muss schon sagen, dass wir über den Schwung, den das Thema bekommen hat, dass wir im Herbst letzten Jahres noch nicht damit gerechnet hätten, dass das jetzt so flächendeckend diskutiert wird. Und wir sind da schon sehr erfreut drüber, dass wir das Thema Frauen in der Politik jetzt auch konkret anfassen. Generell ist eben erstmal zu erwarten, dass der Frauenanteil weiter runtergehen wird tatsächlich, bedingt dadurch, dass eben Parteien stärker sind, die jegliche Form von Quotierung auch intern ablehnen. Und die Frage ist, ja, wie wird es weiter diskutiert? Wir sehen okay. Ja, es ist im Fluss gerade.
Okay, so. Das nehmen wir als Schlusswort für diese Sendung. Brandenburg macht's vor, das Für und Wider einer Frauenquote in der Politik. Das war unser Thema heute in der Länderzeit mit Nicole Bauer, der frauenpolitischen Sprecherin der FDP-Fraktion im Bundestag, Monika von der Lippe, Gleichstellungsbeauftragte des Landes Brandenburg, Stefanie Lohaus, der Publizistin bei der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft zuständig für Kommunikation und Mareike Wulff, Frauen- und bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion in Niedersachsen. Gleich geht's weiter mit Umwelt und Verbraucher. 30 Jahre Umweltsendung im Deutschlandfunk, ein Thema. Das gleiche gilt heute Abend für Forschung aktuell. Auch diese Sendung wird 30 Jahre alt. Das war die Länderzeit. An dieser Stelle verabschiedet sich am Mikrofon Michael Röhl.